c'est tout nul, c'est tout nul.
Herzlich willkommen zum neuen Podcast Positiv geladen. Heute im Interview haben wir Jan Bredak von Veganz, ein Pionier, der das Thema vegane Ernährung auf eine ganz, ganz neue Art nach Deutschland gebracht hat und auch hier die erste Supermarktkette im Veganz ins Leben gerufen hat. Ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen Oliver Specht. Hallo Oliver.
Hallo Axel.
Und hier geht es gleich los mit dem Gespräch mit Jan Bredak. Und ich lade Sie ein, hier an diesem aufschlussreichen, interessanten Thema teilzuhaben. Wenn wir alle uns vegan oder etwas mehr vegan ernähren würden, dann hätten wir kein Problem, alle Menschen auf der Erde zu ernähren und die Klimaziele würden ohne weiteres erreicht werden. Wollen wir doch mal hören, was Jan Bredak uns zu sagen hat. Es ist ja so, dass du ja dieses schöne Buch geschrieben hast, und das hat was mir mal meine Frau in die Hand gedrückt hat, sagt, das musst du unbedingt lesen, Schatz, weil den verstehst du. So, der kommt aus dem Business, der ist nicht so esoterisch. Mit dem geht es ganz gut. Haben wir gelesen, dann habe ich dem Oliver in die Hand gedrückt, sage, das musst du unbedingt lesen, weil das verstehst du. Und von da.
Aber es ist nur schon sehr alt.
Naja.
Es ist schon sehr alt.
Ja, aber war ja doch mal so der Startpunkt. Und jetzt wäre es ja mal so die Frage, wenn wir auch mal so, bevor wir so in die ganzen harten Business-Fakten ja einsteigen mit dir, vielleicht mal so ganz persönlich so. Und die Frage, ich weiß nicht, unser Podcast Positiv geladen, der betont ja Menschen, die Gutes und Neues bewegen, die wirklich was Neues machen. Und das so kamen wir eigentlich auch auf dich, weil wir denken, du bist so ein Vorreiter mit dem Thema und hast natürlich auch Höhen und Tiefen erlebt und du kannst sicherlich auch ganz persönlich sprechen. Und das wäre halt einfach so für uns so das Interessante hier mit dir, also dich da kennenzulernen. Vielleicht mal so mal ganz anders gefragt, wenn du morgens aufwachst, was ist eigentlich der erste Gedanke, mit dem du loslegst im Tag?
Boah, ihr fragt mich da, was ist der erste? es ist immer Tagesform und auch themenabhängig. Ne? Also vom Grundsatz kann ich aber sagen, dass ich grundsätzlich positiv in den Tag starte, immer, ja? Weil ich etwas, da habe ich etwas für mich selber geschaffen, was ich allen Menschen wünsche, dass sie etwas tun, jeden Tag aufs Neue, was sie erfüllt und was sie gerne machen und wo sie nicht irgendwie geprügelt, weil sie es müssen, irgendwo arbeiten müssen, um ihre Familie durchzubringen. Ja? Und das ist eigentlich für mich der größte Benefit und Erfolg, wenn ich jetzt im Sterbebett liegen würde, wo ich drauf zurückblicke und sage, hey, ich habe immer etwas gemacht, was ich voller Überzeugung und auch gerne gemacht habe, was meine Vision vom Leben auch erfüllt. Ja? Und das, wie gesagt, ich wünsche das jedem, dass er das auch so hinkriegt.
Ja, du hast ja mit deiner Firma Veganz einen relativ starken Purpose, den wir auch in unserem Buch Planet Proof zitiert haben. Ich zitiere ihn mal: Weltweit motivieren wir Menschen zu einer pflanzlichen Ernährung sowie einem verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Damit schaffen wir eine nachhaltige Zukunft für alle Lebewesen auf unserer Erde. Kannst du das nochmal ausführen? Der ist ja sehr gewaltig, der Satz.
Ja, am Ende, also ich bin kein Missionar, ja, also das ist, da bin ich weit weg von, weil ich bin ja selber 35 Jahre, habe ich ja Fleisch gegessen und Milch getrunken, ja, also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mit der Weisheit geboren wurde und ich würde es jetzt auch nicht als Weisheit bezeichnen, aber es ist ein Prozess, ein Lernprozess, den ich selber durchgemacht habe und den ich versuche, durch einen Anreiz anderen Menschen auch zugänglich zu machen. Und zwar immer mit der Maßgabe, hier probier mal. Ja? Und dort versuche ich, und unser Ziel ist es immer, die konditionierten Gewohnheiten bei den Menschen möglichst gleich zu lassen, also da keine Stufe reinzuhauen, sondern dass die Menschen, die Verbraucher, Verbraucherinnen immer quasi so weiterleben können wie bisher, Und dass wir im Background tauschen wir quasi die schlechten Sachen aus und ersetzen sie durch Dinge, die für sie besser sind, für ihre Gesundheit, die für den Planeten besser sind, für andere Lebewesen und so weiter. Und das ist eigentlich unser hoher Anspruch. Ja? Wir wollen gar nicht so viel verändern für den Menschen selber, maximal das Bewusstsein, dass was er konsumiert halt auch einen gewissen Impact hat auf alles Mögliche, ja, auf seine Gesundheit, auf die Umwelt, auf das Klima. Und dieses Bewusstsein ist bei den wenigsten heute ausgeprägt, ja. Und das versuchen wir halt durch positive Erlebnisse zu schaffen. Ja, und das ist der etwas hochtrabende Satz, den du gerade vorgelesen hast, ist quasi nichts anderes als hier probier mal und tu dir was Gutes. Ja? Und unser neuer Claim, neu, ist jetzt auch schon 3 Jahre, heißt ja gut für dich, besser für alle. Ja? Da steckt im Prinzip alles drin.
Ja. Wie war denn das? Ich habe mich ja sehr gewundert, dass da war ja, ich will jetzt nicht so auf die 2017, 2018 Situation rumreiten, einfach so. Ich habe mich halt nur sehr gewundert, dass plötzlich ich glaube, in Untergiesingen, in der Thalkirchner Straße in München, glaube ich, war dann quasi der Supermarkt, der hier war, war ja plötzlich weg. Und da hatte ich dann auch mal so mit Freunden gesprochen, sage ich, sind die einfach umgezogen, sind die im Zentrum? Und was ist denn eigentlich da diese Schwierigkeit? Eigentlich ist ja doch vegan Essen doch ja ein unglaubliches Trendthema. Überall gibt es da diese Yoga-Mädchen in den schönen Klamotten und überall wird vegan angepriesen. Aus deiner Sicht, was ist denn da eigentlich los?
Na, erstmal muss man sagen, 2016 war das, Ende 2016, Ende 2017 vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen. Ist auch schon wieder 3 Jahre her und in der Zeit hat sich schon wieder viel getan und das Thema pflanzliche Ernährung hat sich nochmal auf ein neues Level entwickelt. Ja, aus unterschiedlichen Gründen, die können wir gerne auch nochmal beleuchten. Aber zurück zu dem Kern deiner Frage. Ich bin gestartet, weil ich die Welt zupflastern wollte mit veganen Supermärkten. Ja? Vision, vegan für alle, möglichst vielen Menschen dieses Thema zugänglich zu machen. Und habe damit für sehr viel Furore gesorgt, weltweit. Hatte dann 10, 11 Märkte, unter anderem auch einen in München. Und es lief auch, soll ich sagen, wir waren nie profitabel, aber es lief zumindest so, dass ich immer noch die Chance hatte, die Gaps zu finanzieren. Dann kam 2014, kam Edeka, DM, und dann habe ich angefangen, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, weil die gesagt haben, hey, was du da machst, ist geil, du kennst dich aus, wir haben keine Ahnung von vegan, wir merken aber, dass das ein Thema wird, kannst du uns helfen, da Produkte in die Märkte zu bringen. Dann habe ich angefangen, für Edeka und DM, da war noch Metro und Kaisers und so dabei, habe ich angefangen, für die quasi vegane Produkte einzukaufen und an die weiterzuverkaufen. Und das hat wiederum dazu gesorgt, dass plötzlich in den Regalen Produkte aufgetaucht sind, wofür sonst andere zu uns in den Markt gefahren sind. Aber die Märkte waren halt, ja, die gab es jetzt nicht flächendeckend, sondern die waren sehr erstmal an scheiß Standorten, auch in München, der hatte keinen guten Standort. Also war es mal im Glockenbachviertel, aber eher schlecht zu erreichen. Und das hat dafür gesorgt, dass wir rapide Kundenschwund hatten und wir haben uns quasi mit unserem eigenen Geschäftsmodell überholt, ja? Weil ich plötzlich an Edeka und alle Großen die Waren verkauft habe, waren meine eigenen Läden, die sehr viel Geld gekostet haben, wo ich eine hohe Komplexität mit Mitarbeitern, Diebstahl, Mäuse und alles Mögliche, was da immer kommt, ja? Da kann man sich ja gar nicht vorstellen, was in so einem Supermarkt alles passieren kann. Also hohe Komplexität, sehr viel Kosten versus unsere Vision, vegan für alle. Und das war natürlich über die großen Lebensmittelketten leichter zu erreichen, ja, wenn man dort die Produkte reinstellt. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir irgendwann diese finanziellen Verluste, die ich eingefahren habe, nicht mehr deckeln konnten. Ja. Und dann musste ich die Entscheidung treffen. Das war wirklich eine rein unternehmerische und betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidung. Zu dem Zeitpunkt ging das noch. Wir waren nicht insolvent, aber wir wären insolvent geworden, wenn wir so weitergemacht hätten, dass ich ein Planinsolvenzverfahren in Eigenverwaltung, das heißt, das darfst du nur machen, wenn du noch nicht insolvent bist. Du bleibst als Geschäftsführer am Drücker und da haben wir uns halt entschieden, die Betriebe entweder zu sanieren oder vom Netz zu nehmen. So, und für die meisten war es das Ende, weil die waren nicht sanierbar und unser Geschäftsmodell hatte sich auch schon zu sehr gewandelt. Wir waren schon zu sehr im Großhandel verhaftet. Und dann habe ich ja, die Entscheidung treffen müssen, das wirklich zuzumachen. Das war eine schwere Entscheidung, weil es natürlich Mitarbeiter dranhängen. Es war emotionale Bindung zu den Läden selber. Zu jedem Laden gehört ja eine Geschichte. Und ja, aber es war die richtige Entscheidung. Rückblickend war es die richtige Entscheidung, sonst würden wir heute zumindest nicht in der Konstellation zusammensitzen, ne? Dass ich hier noch als Veganz-Mitarbeiter stehe. Hätte nicht stattgefunden.
Und ist dein Fokus jetzt, Jan, bevor der Oliver, der möchte unbedingt gleich eine Frage stellen, ich merke das schon, aber ist dein Fokus oder euer Fokus jetzt eher stärker in der Produktion von Produkten, so wie Tiefkühl und so, was, wo ich mal gelesen habe, oder wie würdest du das heute sagen, wenn ich dich fragen würde oder wenn ich meinem Kind, meinem Oscar das sagen würde, was macht denn der Jan und wie könntest du das so in so ein paar Sätzen sagen, was eigentlich jetzt heute Veganz ist?
Es ist ganz einfach. Heute sind wir entwickeln Produkte, lassen sie weitestgehend Lohn produzieren und verkaufen sie auf der ganzen Welt. Das ist quasi unser Geschäftszweck heute. Das heißt, ihr hört raus, wir machen auch den Großhandel nicht mehr, weil auch das hat sich gewandelt. Es ist kein nachhaltiges Geschäft. Du bringst Produkte mit Marken in den Handel, das funktioniert irgendwann gut und wenn es gut funktioniert, wirst du quasi als Großhändler in der Mitte rausgeschnitten. Ja? Das ist so der Lauf der Dinge und das macht betriebswirtschaftlich ganz, ganz wenig Sinn, weil du sehr viel Geld in die Hand nimmst, um überhaupt erstmal Produkte ans Laufen zu bekommen im Handel. Und deshalb haben wir 2018 sehr konsequent die Entscheidung getroffen, dass wir nur noch unsere eigenen Produkte machen und ich habe auf Umsatz verzichtet, ich musste viele Mitarbeiter entlassen. Nochmal, wir waren mal 400 Leute hier, jetzt sind wir noch 105 oder 110 und wir haben konsequent alles abgeschnitten, was nicht Produktentwicklung, Vertrieb und Marketing heißt. Wir machen keinen eigenen Online-Shop mehr, also haben alles weggelassen, was so sonst drumherum war, Events, keine Foodtrucks mehr, keine Restaurants, ich hatte ja auch Restaurants, alles weg, sondern nur noch Fokus auf das Thema Produktentwicklung und das hat uns jetzt in die Lage gebracht, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt erfolgreich, wir sind jetzt skalierbar, wir haben ein tolles Purpose-Unternehmen, tolle Mitarbeiter, tolle Produkte und noch vieles in der Pipeline für die Zukunft, um da den Markt zu bereichern.
Genau, das war die Anschlussfrage. Vielleicht mal zusammenfassend nach vorne geguckt, was wären so die Lessons learned, um wirklich ein sehr nachhaltiges Geschäftsmodell zu haben, was du ja zweifelsohne hast, und gleichzeitig aber wirtschaftlich zu sein. Weil das treibt uns ja in unserem Buch, dass wir Unternehmern rüberbringen wollen, dass ja Nachhaltigkeit, positiver Impact auf Planet und Gesellschaft plus Wirtschaftlichkeit geht. Was kann man nochmal bei dir zusammenfassend sagen, wie das jetzt funktioniert bei dir, dass du wirtschaftlich erfolgreich bist?
Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht break-even. Ja? Also wir investieren immer noch sehr viel. Deshalb kann ich noch nicht von dem Zustand sprechen, dass, also Hosenträger schnipsen lassen, so nach dem Motto, wir haben es geschafft. Aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber das Geheimnis, das ist kein Geheimnis, ist der klare Sinnzweck einer Unternehmung. Ja? Also wir machen nichts, um profitabel, also per se profitabel zu sein. Ja? Sondern wir machen erst einmal etwas, um unseren Sinnzweck unserer Unternehmung zu bedienen. Das heißt, klimafreundliche, umweltfreundliche Produkte in klimafreundlichen, umweltfreundlichen Verpackungen. Also alles dreht sich um dieses Thema und jeder, der hier arbeitet, hat das Intus. Also alles, was wir tun, ist diesem Thema untergeordnet. Und davon springt alles ab. Ja? Jede Marketingaktion, jedes Produkt, was entwickelt, auf den Markt gebracht wird, springt halt von diesem Kern ab. Und das ist eigentlich das Geheimnis von Erfolg. Und da kannst du viele Unternehmen auf der ganzen Welt, Patagonia, guckst du dir alle die Firmen an, die da steht in erster Linie nicht die Profitabilität im Vordergrund, sondern erst einmal der Purpose. Und das unterscheidet uns doch von den ganz vielen, vielen Anbietern, die es jetzt mehr und mehr auch in unserer Branche auf dem Markt gibt, weil die machen halt auch vegane Produkte oder die machen jetzt auch pflanzlich, weil es halt sich gut vermarkten lässt, weil man gute Margen hat und so weiter. Aber der Kern der Unternehmen sind meistens noch anders verortet und anders gelagert. Und das unterscheidet uns. Und das wird aber für die Zukunft den Unterschied machen, weil unsere Hauptzielgruppe sind junge Leute, ja, so sagen wir 14 bis 34 in der Range bewegt sich das. In der Regel Frauen, weiblich, gut aus, also gut gebildet, Akademiker. Und das ist so unsere Hauptzielgruppe. Aber das haben die auch wieder Kinder oder kriegen Kinder, sind Familienväter oder Mütter und prägen unsere zukünftige Gesellschaft ein Stück weit. Dieses Bewusstsein für den Planeten, ja, auch für andere Lebewesen, für das Zusammenleben, das wird, das ist jetzt nicht, hat jetzt nichts mit Esoterik zu tun, ne, sondern das ist einfach so eine, auch eine Erkenntnis, Wissen auf wissenschaftlicher Basis, dass bestimmte Dinge so einfach auch nicht mehr weitergehen können, ja, und das mündet dann halt in der Suche nach Lösungen und dann kommt man beim Essen sehr schnell auf Firmen, die das so betreiben, wie es wir betreiben, ja, also das ist ein zwangsweise, wir brauchen eigentlich gar kein Marketing machen, irgendwann kommen die zu uns, weil es gibt dann so viel anderes nicht. Punkt 1, Punkt 2, der ist sehr, sehr essentiell, die Transparenz heute in den Wertschöpfungsketten, die wird immer größer, ja, also durch die sozialen Medien, überhaupt durch die Blockchain und die ganzen Digitalisierung, es wird alles viel, viel transparenter und der Verbraucher, die Verbraucherin, unbewusst oder bewusst, werden heute auf Missstände mit der Nase gestoßen, überall, ja, ob es von ihren Freunden geteilt wird. Und somit kommen Dinge, die vor 5 Jahren noch im Verborgenen gelaufen sind, wo sich keiner für interessiert hat, die kommen heute auf den Tisch. Ja? Und auch da gibt es dann den Reflex, oh, das ist nicht gut, wo gibt es eine Lösung, wo gibt es eine Alternative? Und so, sag mal, entwickelt sich das quasi, baut aufeinander auf und wir können eigentlich nur gewinnen, weil was wir tun, ist ehrlich und ist die Wahrheit. Und Wahrheit ist bekanntlich das beste Marketing. Also mehr brauchst du gar nicht. Du erzählst es. Ja? Und das ist der Stand der Dinge. Okay. Und das ist so der Kern des Ganzen. Und das führt zu eurer Ausgangsfrage zurück. Wenn du etwas tust, was das bedient, was so deiner Vision entspricht, wie geil ist das denn? Ja? Also du kannst ja. Du kannst in keinen Burnout mehr geraten, weil du tust ja nichts für irgendwelche geliehene Machtsymboliken, ja, für Autos oder große Büros oder Geld. Das ist alles Pilifax, ja, sondern dahinter steckt wirklich ein höherer Sinn. Und wenn sich das jeden Tag erfüllt und du siehst in kleinen, großen Schritten, kommst du deinem Ideal näher, dann ist es doch perfekt. Und das sage ich, das ist ein geiles Leben, ja. Also ich wünsche es jedem, dass der das tun kann. Und deshalb haben wir hier an Bord auch viele Mitarbeiter, die purpose-driven sind, die arbeiten hier auch junge Leute, frisch von der Uni, mit einer Perspektive für ihr Leben, denen die ganze Welt offen steht, die sagen, nee, ich möchte was Sinnvolles tun und ich möchte genau das tun, was mir hier geboten wird. Und da ist mir mal das Geld erstmal zweitrangig.
Das ist eine super Anschlussfrage vielleicht. Du kommst ja ganz früher mal von Mercedes, denke ich mir, eher so ein hierarchisch dominiertes Unternehmen. Wie führst du deine Mitarbeiter? Wie nutzt du deinen starken Purpose auch für deine Mitarbeiter, Mitarbeitergewinnung, aber auch Führung? Was ist da dein Ziel?
Ja, ich habe schon bei Daimler Zeit, ich habe ja am St. Gallner HSG das Thema Leadership auch wissenschaftlich bearbeitet, ja, und meine Philosophie, das ist jetzt 2007, ist schon 13 Jahre her, wo ich meinen Abschluss da gemacht habe, das ist sehr stark auf dem Thema Mitunternehmertum, ja, also meine Philosophie ist immer, Betroffene zu Beteiligten machen. Und das habe ich bei Daimler damals schon eingeführt, aber ich habe es mit dem Start-up hier nochmal auf neue Füße gestellt. Aber ich sage auch dazu, es ist ein Prozess und ein so langer Weg, weil das Ganze fußt auf Vertrauen. Wenn du, und bei uns fangen ja auch viele Mitarbeiter an, die vorher in anderen Firmen gearbeitet haben, und ich merke daran, wie versaut unsere soziale Interaktion ist, vor allem in den Unternehmen ist. Die meisten Unternehmen sind heute geprägt, direkt oder indirekt durch Angst. Ja. Leute haben Angst, Fehler zu machen. Da ist eine Hierarchie, ja. Vor der muss man sich rechtfertigen, vor der muss man im Zweifel auch Ärger kassieren, ja. Und diese Angst prägt ein gesamtes Führungssystem über mehrere Hierarchien. Und was wir hier tun, ist, wir empowern die Leute. Und das ist ein ganz langer Weg, weil das Empowern bedeutet, wir sagen, triffst du die Entscheidung, ja, es ist dein Bereich, in dem wir, also was ich schaffe, ist ein Ordnungsrahmen, in dem Entscheidungen getroffen werden sollen. Wir motivieren die Leute, trifft Entscheidungen, aber steht für die Entscheidung. Und wenn es ein Fehler, eine Fehlentscheidung war, dann reißt dir hier keiner die Rübe runter, ja. Also dann ist das, das ist okay, wir lernen daraus und dann geht's weiter, ja. Und das ist, und meine Führung hier beschränkt sich auf das Thema, ich bin Berater und Coach für die Leute. Ja? Also ich bin gerne da, wenn jemand von mir, wenn er sagt, hey, für meine Entscheidungsfindung brauche ich einen Rat, wie würdest du das machen? Ja, dann gebe ich ihm einen Tipp. Aber ich würde nie sagen, du musst es so machen. Das mache ich nicht. Also das ist genauso wenig, wie ich Leute einstelle, mit denen ich gar nicht direkt zusammenarbeite. Das mache ich auch nicht. Ne? Das überlasse ich allen, die da direkt miteinander zu tun haben. Und das, wie gesagt, bedingt ein Vertrauen und eine Fehlerkultur, die es so heute in den meisten Unternehmen gar nicht gibt. Und das lernen die Leute hier, wenn die hierher kommen, sind viele erstmal überfordert, weil das kennen die nicht, ja, weil sie erstmal, okay, ich habe jetzt keinen über mir, an den ich meine Entscheidung delegieren kann, ja, der mir sagt, der das covert, am Ende ist es ja nur ein Covern von richtig oder falsch, ja, weil dann, wenn die falsch hat, kann ich sagen, ja, der hat es mir gesagt. Aber das gibt es bei uns nicht, weil wir sagen, nö, eine Entscheidung. Wie würdest du es tun? Und das stresst hier viele Leute, da muss man sich reinfinden. Ne? Und das ist ein, und die Führungskräfte hier, das größte, die größte Challenge für die Führungskräfte hier ist es, ein feines Gefühl zu entwickeln, auf welchem Entwicklungsstand jeder einzelne Mitarbeiter bei uns ist. Also wie viel Eigenverantwortung verträgt der, um bestmöglich zufrieden und motiviert zu sein. Weil zu viel Eigenverantwortung kann Leute auch demotivieren und auch in einen Burnout führen. Ja? Das kann passieren. Und zu wenig aber dann auch. Ja? Also wenn du Leute hast, die wirklich auf der großen Wiese spielen wollen und du hängst sie an eine kurze Leine, dann sorgt das erstmal für eine Unzufriedenheit. Ja? Und die können sich auch gar nicht richtig entfalten. War ein langer Ausflug, aber du triffst mit der Frage genau ein.
Ja, ja, aber ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das ist ja so, die Frage auch, Jan, wie schaffst du das, dass das genauso funktioniert, dass das so balanciert ist? Also du hast ja gerade so die beiden Extreme beschrieben und es ist ja quasi die erwachsene Form vom anti-autoritären Kindergarten, wo die Kinder fragen, müssen wir schon wieder machen, was wir wollen? Ja? Wie schaffst du die Balance? Das finde ich ganz spannend, weil du bist ja so ein kraftvoller Bursche und wie machst du es?
Es ist ein täglicher Prozess, auch für mich. Ich lerne ja auch jeden Tag dazu. Ich lerne ja auch viel von unseren Leuten, von unseren Mitarbeitern. Ja? Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie oft ich mit meinen Entscheidungen falsch gelegen hätte. Ja? Also es ist, wenn so eine Organisation da zusammenfindet und es entsteht ja auch innerhalb der Mitarbeiterschaft Vertrauensbasen. Ne? Also man weiß dann, ah, der kennt sich da gut aus und die Leute für sich betrachtet sind Individuen und auf ihrem Gebiet stark, aber in der Vernetzung mit den anderen und der, weil das hast du auch oft in Firmen, das Wissen ist Macht, ja, das kennt ihr auch im Konzern. Ich weiß was, mit meinem Wissen halte ich hinterm Berg und gehe damit pausieren. Das passiert unbewusst oft. Passiert auch bei uns ab und zu noch, aber das Geheimnis ist, es aufzulösen, dass jeder gerne sein Wissen teilt, um eben sein Expertenwissen den anderen zur Verfügung zu stellen ohne dass er jetzt vielleicht immer dafür ein Bietchen bekommt, aber der, sag mal, als Nutznießer dieser Organisation. Und deine Frage, wie ich das selber schaffe, ist, ich gebe jedem Menschen von vornherein erstmal 100% Vertrauen. Von außen betrachtet, auch meine Aufsichtsräte haben mir oft vorgehalten, dass ich zu gutgläubig bin oder teilweise hat man mir auch Naivität vorgeworfen. Das ist es aber nicht. Ich bin nicht naiv. Ich bin gutgläubig, ja, weil ich erstmal immer an das Gute glaube an den Menschen und ihnen das vollste Vertrauen gebe. Und erst wenn man enttäuscht wird, dann fährt man das langsam zurück, ja, und fängt an, steuernd einzugreifen. Aber wenn der Punkt bei mir erreicht ist, dann ist es besser, man trennt sich von den Mitarbeitern, weil das passt nicht in unsere Kultur hier rein. Also Kontrolle passt hier nicht rein. Wir haben ja auch, die Leute kommen, wann sie wollen, gehen, wann sie wollen, ob die zu Hause am Baggersee liegen oder das ist hier geht es um den Output am Ende, ja, und um das, um die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit zu sagen, komm, ich kriege hier mein Geld und ich liefere hier das Maximale ab.
Du hast ein sehr, sagen wir mal, zukunftsfähiges Geschäftsmodell mit Veganz. Wie siehst du jetzt die nächsten 10 Jahre beim Thema Ernährung? Was ist da deine Vision? Guck mal noch ein bisschen mehr jetzt in die Zukunft. Wo siehst du Veganz? Wo siehst du generell die Ernährung in Europa, in Deutschland, auf der Welt? Was ist dein Blick?
Hättest du mich vor 2 Jahren die Frage gestellt, hätte ich dir gesagt, ja, in 20 Jahren werden viele Leute so ein Bewusstsein haben und mehr auf ihre Ernährung achten und so weiter. Heute sage ich dir, in 5 Jahren ist die Welt von heute nicht mehr vorstellbar. Ja? Also, dass in dem Maße Tiere gegessen werden, dass in dem Maße, ob das jetzt Massentierhaltung oder überhaupt, dass in dem Maße Grundwasser verseucht wird, Böden, Regenwald abgeholzt, das wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Ja? Also es wird, und ich sage wirklich 5 Jahre, könnt ihr mich dran messen, weil es geht gerade so schnell, so rasant in der Bevölkerung, nicht nur in Deutschland, passiert so ein Paradigmenwechsel. Ja? Es wird alles auf den Prüfstand gestellt, es wird alles hinterfragt und die Lösung dafür ist nicht, so weiterzumachen wie bisher. Das ist nicht die Lösung, im Gegenteil. Und wenn ich auf Klimaschutz gucke und auf Umwelt, dann geht es an der pflanzlichen Ernährung geht halt nichts dran vorbei. Ja? Also es gibt keine Alternativen. Es gibt keine Alternativen. Jetzt kann man auch sagen, ja, das Laborfleisch ist auch für mich eine Ausprägung, ja. Aber am Ende des Tages müssen wir, um alle 8-9 Milliarden in Zukunft satt zu kriegen, dürfen wir nicht mehr den Umweg übers Tier gehen. Weil das, was da an Ressourcen auf diesem Weg verschwendet wird und was dann an Energie nur noch bei Menschen ankommt, das ist einfach als Ressource auf dieser Erde nicht mehr vorhanden. Und heute hungern schon 1 Milliarde Menschen. Morgen würde, wenn es so weitergeht, auch in der westlichen Welt Menschen anfangen zu hungern. Und es wäre, die Ressourcen wären einfach so knapp, Wasser, ja, alles. Und wenn die Weidefläche und alles genutzt werden, um direkt zu konsumieren, dann haben wir als Menschheit tatsächlich eine Chance, auch mit 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu leben. Und mit diesem Ausblick, der wissenschaftlich untermauert ist, unterfüttert, da gibt es, kannst du dir Studien von der NASA, von Oxford University, da gibt es ganz viele wissenschaftliche Abhandlungen mit Modellen, die das berechnen, aber die sind sehr, das versteht man auch als Nichtwissenschaftler, ist das, wie soll ich sagen, ein vorgezeichneter Weg. Vor 2 hätte ich gesagt, die Linie geht so, ja, also eher eine lineare. Heute sage ich eher, wir haben eine progressive Kurve da drin, ja, eine Progression, wo wir wirklich einen Kick kriegen. Und wir sind an der Schwelle durch Corona auch, wo das nochmal befeuert wird. Ja? Also Corona ist nochmal ein Katalysator für diese Entwicklung.
Und Jan, was sind denn für dich oder für aus diesen Studien die Indikatoren und was ist denn dann der nächste Schritt, um genau da zu sein, was du so in 5 Jahren prognostizierst, was ich sehr optimistisch und sehr schön finde, wenn das tatsächlich so kommt?
Ja, Indikatoren, du meinst jetzt, dass die Entwicklung so stattfinden wird?
Ja, genau, woran können wir das schon sehen?
Wir sehen es an unserer Entwicklung, ja. Wir wachsen ja gigantisch, aber wenn du es auf der ganzen Welt betrachtest, die Nachfrage überall auf der Welt wächst und vor allen Dingen auch die Technologie. Aber der größte Indikator für mich ist einer, den ich auch gerade live betreue, weil wir gerade eine Kapitalrunde machen. Es wird investiert in diesen Bereich und zwar massiv. Also viele, viele Gelder. Der Kapital wandert in die Richtung Food Technology und besonders Plant-Based. Ja, das ist so gerade das Riesenthema und ihr wisst selber, wo Kapital hinfließt, will sich Kapital vermehren. Ja? Also es wird dort, ich sag mal, allein schon durch die kapitalistischen, durch das kapitalistische System, was ja dann auf Fuß das Kapital sich vermehrt, in dem Moment, wo dort Geld reinfließt in dem Bereich, wird auch das Environment geschaffen, um dass sich das Geld vermehren kann. Ja? Also es wird mehr Angebot geben, es wird mehr Produkte geben, es wird mehr Technology geben und wenn mehr Angebot da ist, greifen auch mehr Menschen zu. Ja? Das ist einfach, das ist diesem System so vorgegeben. Und das ist für mich der sicherste Indikator, dass wir dort eine Wende schon eingeläutet haben. der sicherste Indikator. Weil wir leben fast alle auf der Welt in diesem System. Und so massiv, wie dort gerade Geld reingepumpt wird, ist das kein Trend, auch kein Megatrend, sondern es ist quasi ein Wandel in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenleben.
Mhm. Angenommen, es gäbe nicht Vegans. Angenommen. Was würdest du dann machen?
Also, als ich damals bei Daimler in meiner Burnout-Phase war, war ich ja kurz davor auch, sag mal, das hört sich jetzt hart an, aber steht ja in meinem Buch auch so drin, das war auch so, aus diesem Leben auszuscheiden, ja, weil ich einfach, und das ist krass, man muss sich das vorstellen, ja, man lebt in einer imaginären Kunstwelt, ja, will ich es mal so nennen, so einem Konzern, und man wird getriggert und motiviert durch wirklich auch imaginäre Machtsymbole, ja. Und dann nimmt man einem die Machtsymbole weg und dann bricht für einen die Welt zusammen, obwohl es ja gar nicht das richtige Leben ist. Ja? Also das ist wirklich so eine, aber das geht vielen so, ne? Weil man steigert sich da rein, und für mich war Daimler mein Ein und Alles. Ich habe da mein ganzes Leben und Zeit und investiert in diese Karriere, und plötzlich nach vielen Aufs gab es auch mal ein paar Ups, und für mich ist der Welt zusammengebrochen, weil ich außerhalb dieser Welt keinen Halt hatte. Und Vegans hat mir quasi durch diese Idee, dadurch, dass ich selber vegan geworden bin und darin ein Geschäftsmodell erkannt habe, jetzt gar nicht so vordringlich, ich mache jetzt ein neues Geschäftsmodell, sondern ich habe auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, ich würde es wirklich mal so formulieren, weil der Sinn Daimler, der war ja zerstört. Und ich habe gemerkt, hey, das Leben ist eben nicht nur Daimler. Habe ich bei Vegans oder an der Idee mit den veganen Supermärkten einen neuen Halt gefunden im Leben, ja, und habe dort etwas gefunden, woran ich mich wieder motivieren kann und wo ich auch wieder Sinn im Leben gefunden habe. Und das, heute ist es, ja, als wenn es gar nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist die Frage für mich sehr schwer. Ich glaube, wenn es Vegans nicht gibt, gibt es mich auch nicht mehr. Das wäre, glaube ich, die brutalste, aber sehr ehrliche Antwort.
Ja, verstehe. Und vielleicht doch noch eine Frage, ist vielleicht eher auch ein bisschen lustig. Angenommen, wenn du bist ja in Berlin, bist ja nah dran, auch an der Politik, von daher, also zumindest räumlich, welche Frage würdest du eigentlich der Julia Klöckner am liebsten stellen?
Ach, mit der Julia Klöckner setze ich mich gar nicht auseinander, weil sie für mich eher so ein Abbild unserer überlebten Form der Politik heute ist. Ja? Also es ist eher so Festhalten an den Alten, also alt meine ich jetzt nicht an den Alter der Menschen, sondern es gibt halt Mechanismen, gerade in der Demokratie, wie wir sie haben, Gott sei Dank auch haben, aber der Nachteil ist halt, dass es alles sehr langsam, und bis dann so die Alten mal ihren Platz freigemacht haben, jetzt meine ich wirklich die Alten, ja, also die auch an den entsprechenden Hebeln sitzen. Und Deutschland ist ja geprägt von einem sehr, sehr starken Lobbyismus. Gerade bei Klöckner sieht man das ja wirklich wunderbar. Ja? Ich habe ja lange in Russland gelebt, dort ist das System ein bisschen anders, dort ist es autokratisch und dort entscheiden wenige Menschen über das Wohl von allen. Ich finde das nicht besser, aber dort geht halt vieles schneller. Ne? Also es lässt sich innerhalb kürzester Zeit per Dekret lässt sich da vieles durchsetzen. Und Deutschland ist halt eher geprägt durch lange Diskussionen und Lobby und da Interessensvertretung und Austausch und Kompromiss finden. Ja? Und bei der Klöckner sieht man halt, bei der Julia Klöckner sieht man halt sehr deutlich, dass dort eine gewisse, sag mal, Industrie, die in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Arbeitsplätze repräsentiert und gerade in den Wahlkreisen, wo sie herkommt, ja, da kommt die auch her, wie ich verstanden habe, ist sehr, sehr viel verbunden, sag mal, mit Industrie, mit Arbeitsplätzen in diesem Bereich. Die kann gar nicht, also ich, wenn ich mich in sie reinversetze, sie kann gar nicht anders, ja, weil sonst fliegt ihr das ganze Ding da um die Ohren und sie verliert quasi ihre Macht, ja, insofern Frage stellen, da fällt mir gar nichts ein, also was ich an Frage stelle, weil sie ist ja gefangen sie ist ja gefangen in ihrem System, wo sie gar nicht raus kann. Ja? Da kann sie nicht raus, das geht nicht. Und es bedarf einer wirklichen, ja, auch Generations-, aber auch Paradigmenwechsel, der auch in der Politik Einzug hält. Und den sehe ich im Moment aber leider nicht. Ja? Ich sehe ihn wirklich nicht. Und was das Schlimme dabei ist, dann höre ich aber auf damit, sonst wird es zu politisch. Die Gesellschaft ist schon weiter, gerade die jungen Leute, die sind schon 300 Meter weiter vorne und rufen immer zurück und versuchen so, die nachzuziehen. Aber eigentlich müsste es anders sein. Die Politik müsste ja eigentlich so verstehen, was das Volk sagt und dann Ebenen in die Zukunft gerichtet, wie es weitergehen könnte oder soll, den Leuten eine Perspektive geben. Aber es ist im Moment bei uns und vielen westeuropäischen Staaten genau andersrum. Dass eigentlich das Volk schon weiter ist als die Politik, weil die halt noch in ihren alten Systemen gefangen sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist, ja.
Du triffst da einfach unser Herz mit deiner Aussage, weil wir ja auch sagen, ich glaube, es sind so kraftvolle Unternehmer, so wie du, wie ihr von Vegans, die das vormachen, die schnell sind, die das voranbringen. Und das ist eben leider nicht die Politik. Die kann das einfach gar nicht in dem Tempo.
Nee, kann sie nicht. Und auch nicht, ich will es gar nicht an den Personen, die einzelne Person kann da nichts dafür. Ich glaube, der eine oder andere würde schon gerne hier aus seiner Haut, aber es geht einfach nicht. Ja. Es geht nicht. Wir haben das erste Mal jetzt während der Corona-Krise einen Ansatz von Pragmatismus gesehen. Ja. Wir haben einen Ansatz von Reaktion, ja, aber auch schon. Und das fand ich schon mal sehr, sehr gut, war ermutigend, dass das geht. Aber wir sind weit davon weg, von Gestalten der Zukunft zu reden. Weit davon. Leider, ja. Ich habe ja selber 7 Kinder und wenn ich so schaue, was die so jetzt die nächsten Jahre erwartet, ja, und wie frustriert die sind. Wie frustriert die sind, dass ihre Zukunft quasi noch so alt ist, ja, also die jungen Leute kriegen quasi jeden Tag vor Augen gehalten das Leben von gestern und das wollen die aber nicht, die wollen eine Perspektive für die Zukunft haben, aber darauf hat das Leben von gestern halt keine Antworten mehr, auch bei der Ernährung nicht, hat es nicht und das frustriert die Leute und ob, ich meine jetzt aber nicht die am Wochenende hier in Berlin auf die Straße gegangen sind, die meine ich Den habe ich auch eine klare Meinung, aber ist ja positiv aus.
Ja. Sehr gut. Jan, herzlichen Dank. Du bist so ein sympathischer, kraftvoller Bursche. Und wenn man so sagt, ein gutes Gespräch ist, bei dem man anders rausgeht, als man reingekommen ist. Ich glaube, für uns beide, wir können das sagen. Vielen Dank dir und weiterhin viel Erfolg. Und ich mich sehr freuen, wenn wir im Kontakt bleiben.
Genau.
Ja, gerne. Ja. Alles.
Gut.
Vielen Dank für das Interview.
Und gute Zeit. Und lieber Jan, bis demnächst hoffentlich.
Bleibt gesund und lebensfroh. Danke. Ciao.
Ja, ciao.
Vielen Dank. Das war jetzt die neue Episode von Positiv geladen. Wieder im Interview mit Oliver Specht und Axel Lauert. Und ich habe eine Bitte. Bleiben Sie zuversichtlich. Die Zukunft ist positiv geladen. Herzlichen Dank und bis demnächst.